ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl. Auch wenn es in den vergangenen Tagen bemerkenswert viel geregnet hat in Brandenburg, wie lange hält sich die Feuchtigkeit im gut durchlässigen Sandboden? Wann steigt die Waldbrandgefahr wieder? Brandenburg ist Waldbrandland Nummer 1 in Deutschland, wenn wir uns die Zahl der Brände jedes Jahr angucken. Also hat der Brandenburgische Landtag heute mal wieder das Thema Brandschutz diskutiert. Die Landesregierung findet, Feuerwehren und Katastrophenschutz sind gut aufgestellt. Landespolitikreporterin Amelie Ernst über die Debatte im Landtag.
Natürlich sei mehr Ausrüstung für die Brandenburger Feuerwehren immer wünschenswert. Doch man habe auch schon viel investiert, betont Innenminister René Wilke in der Landtagsdebatte. Beispielsweise in moderne Löschroboter für den Einsatz in Gebieten, die mit Munition belastet sind.
Wir haben 34 mittlerweile eigens für Brandenburg konzipierte Waldbrand-Tanklöschfahrzeuge beschafft und 21 weitere sind in der Beschaffung. Es sind 5 Hochleistungspuppensysteme beschafft. Wir haben ein hervorragendes Monitoring. Wir konnten uns das selber anschauen, wie in dem Waldbrand-Monitoring-Zentrum des Forstes wir eine Abdeckung von an die 99% der Waldflächen in diesem Land haben, die mit Videoüberwachung detektiert werden, um frühzeitig zu sehen, wo entwickeln sich Brände und wo müssen Einsatzkräfte frühzeitig hingeschickt werden, um zu verhindern, dass ein kleiner Brand überhaupt erst ein großer Brand wird.
Das Waldbrandmonitoring funktioniert. Zudem werden weiter Löschwasserbrunnen in Privatwäldern gebohrt und vom Land finanziert. All das sei richtig, findet auch die CDU. Doch nicht nur in Sachen Aus- und Weiterbildung lasse die rot-lila Landesregierung auch vieles liegen, meint ihr Innenexperte Rainer Genilke.
Wir wollten ein Förderprogramm für kleine Wehren auf den Weg bringen. Sie haben es abgelehnt. Wir wollten die Mittel für die Munitionsberäumung in den Wäldern freigeben. Sie haben es abgelehnt. Sie haben alle Anträge zur Steigerung des Brand- und Katastrophenschutzes, die wir eingebracht haben, abgelehnt. Und das ist alles andere, als in diesem Zustand Haltung für einen Haushalt zu zeigen.
Doch die Haushaltsmittel seien nun mal begrenzt, entgegnet die Koalition. Allerdings hoffe man noch auf zusätzliche Millionen aus dem Sondervermögen des Bundes. Die könnten dann in den Ausbau des zweiten Standortes der Feuerwehrschule in Wünsdorf fließen. Die AfD fordert zudem Löschflugzeuge, stellt aber gleichzeitig in Frage, dass Brandenburg in Sachen Waldbränden vor besonderen Herausforderungen steht. Für ihren Fraktionschef Hans-Christoph Bern steht fest,
dass es keine Zunahme von Extremwettern gibt. Es gibt keine. Es ist eine Legende der Klimapanikmacher. Und auch, dass wir in Brandenburg ein trockenes Gebiet sind, das ist eine uralte Weisheit. Das hat mir meine Mutter schon gesagt, als ich ein ganz kleiner Junge war. Ostelbien war immer trocken. Die Junker in Ostelbien haben immer darüber geklagt, dass sie nicht so viel Regen haben wie die Bauern in Münster. Das ist kein Klimawandel, sondern eine Klimakonstante.
Das Einsparen von CO2 lehnt die AfD daher ab. Ihr Vorschlag für die Anschaffung von Löschflugzeugen findet im Landtag keine Mehrheit. Denn dafür bräuchte es auch Flugplätze und Wartungspersonal, so der Innenminister. Dieses Geld sei in Waldbrandschutz und Waldumbau besser angelegt.
Brandenburg und die Waldbrandbekämpfung. Und auch Berlin ergreift Maßnahmen, um heiße und trockene Sommer erträglich zu machen. Im Mauerpark in Prenzlauer Berg ist der erste Cooling Point Berlins eröffnet. Ein Ort, an dem Berliner bei Hitze Wasser und Schatten finden können. Braucht es das? Und was halten die Parkbesucher vom Cooling Point? RBB24 Inforadio-Reporter Felix Leitmeier war dort.
Der sogenannte Cooling Point ist eine Installation aus Holzklötzen mit Sonnendach. Auf einige davon können sich Parkbesucher setzen, in anderen wachsen Blumen und Pflanzen. Daneben ist ein Trinkwasserbrunnen. Heute gibt es statt Hitze allerdings Nieselregen. Es sind vor allem Mitarbeiter hier, die an dem Projekt beteiligt sind. Doch es kommen auch Parkbesucher von außen dazu. Wie Marie Beyewehr, die hier oft mit ihrem Hund vorbeispaziert.
In der Stadt ist sowieso Hitze immer schwierig. Ich merke es auch umso mehr mit dem Hund jetzt, dass sie auch darunter ganz schön doll leidet, wenn es sehr warm wird. Man sieht, es wird was dafür gemacht, dass die Leute sich erfrischen können.
Berlin ist da noch nicht so weit wie manch andere Städte. Vorbild für das Projekt war Wien. Die Berliner haben sich bei österreichischen Kollegen Ratschläge geholt, sagt Projektleiterin Verena Weihofen.
Die sind ja schon bestimmt 10 Jahre voraus in der Stadtentwicklung, was diesen Punkt angeht. Wien hat zum Beispiel eine Säule und auf der einen Seite kommt Trinkwasser raus und auf der anderen Seite eben ab einer gewissen Gradzahl, ab 25 Grad Außentemperatur, dann diese Verdunstungskühlung.
Unter Verdunstungskühlung versteht man kühlenden Sprühnebel. Ab 2026 soll es solchen auch im Mauerpark geben. Das Pilotprojekt um den Cooling Point kostet 45.000 Euro. Das Bundesbauministerium fördert es. Viel von dem Geld ist für Forschung und Entwicklung bestimmt. Nachfolgeprojekte würden wohl günstiger, sagen die Organisatoren. Jetzt muss der Cooling Point sich aber erstmal bei den Parkbesuchern durchsetzen. Clara Simon und Fabian Sasse finden die Aktion gut, aber sind da noch skeptisch.
So hätte ich jetzt nicht gewusst, was es ist.
Ja, auf jeden Fall. Also ich bin hier vorbeigegangen und dachte so erstmal, was ist das?
Der Cooling Point bleibt erstmal bis Mitte Oktober. Über Winter wird er abgebaut und soll dann im nächsten Jahr zurückkommen.
RBB 24 Inforadio-Reporter Felix Leitmeier über den ersten Cooling Point Berlins. Berlin soll in Krisen handlungsfähig sein. Ein wichtiger Aspekt dabei, die medizinische Versorgung. Insbesondere die Berliner Krankenhäuser wollen sich stärker auf Notlagen, auch auf Kriegssituationen vorbereiten. Dazu gibt es auf Initiative der Gesundheitsverwaltung seit 2 Jahren eine Arbeitsgruppe. Die hat heute ein erstes Konzept vorgestellt. Was drin steht, fasst Landespolitikreporterin Kirsten Buchmann zusammen.
Ein denkbares Szenario lautet, dass etwa auch Berliner Kliniken künftig Kriegsverletzte zum Beispiel aus NATO-Staaten versorgen. 100 Versehrte pro Tag. Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhausgesellschaft.
Das sind keine einfachen Wunden, die man auf der Intensivstation verbindet, sondern es sind Amputationen, Schuss, Brandverletzungen. Die Soldaten, die Versehrten kommen aus Kampfgebiet, etwa mit verkeimten Wunden, bakteriell verseuchte Wunden, sodass wir hier Spezialversorger brauchen.
Insgesamt müssten genügend Vorräte an Medizin und Verbandszeug sowie Notstromaggregate zur Verfügung stehen. Das Gesundheitssystem sei gut ausgestattet, betont Gesundheitssenatorin Ina Ciborra, SPD. Die Bevölkerung müsse aber auch in besonderen Krisen und Notlagen weiter versorgt werden können. Seit den 1990er Jahren sei das zivile Verteidigungssystem abgebaut worden wegen der als gering eingeschätzten Gefährdungslage. Seit einiger Zeit beschäftige sie sich aber intensiv mit dem Ausbau der zivilen Verteidigung, sagt Ciborra.
Die Gefährdungslage in Deutschland hat sich massiv verändert, spätestens seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. 22 sind militärische Begriffe in unseren Alltag zurückgekehrt.
2 Jahre beschäftigte sich eine Arbeitsgruppe mit einem Konzept für die zivile Verteidigung mit Blick auf die Krankenhäuser. Vertreten waren darin die Gesundheitsverwaltung, die Bundeswehr, die Berliner Krankenhausgesellschaft und 12 Krankenhäuser. Laut der Berliner Krankenhausgesellschaft geht es darum, Personal und Abläufe für einen Krisen- und auch einen Kriegsfall gut zu organisieren. Gesundheitsstaatssekretärin Ellen Hausdörfer hat nach eigenen Auskünften die Hälfte der Berliner Krankenhäuser besucht. Ihr Eindruck aus den Gesprächen:
Dass wir gut aufgestellt sind und auch die Menschen, die hier vor Ort arbeiten, sagen, ja, wir können Krise. Das ist nichts, worauf wir uns vorbereiten möchten. Aber wir müssen uns darauf vorbereiten und dementsprechend, wenn der Ernstfall kommt, dann sind wir gut vorbereitet.
Zu den Details, die weiter geklärt werden sollen, gehören Lieferketten etwa für Medikamente und Verbandszeug sowie die Frage, was kann wie lange wo gelagert werden. Auch genügend Notstromaggregate sollen zur Verfügung stehen. Das heute vorgestellte Konzept, der Rahmenplan zivile Verteidigung Krankenhäuser, soll künftig 2-mal im Jahr aktualisiert werden.
Kirsten Buchmann war das aus der RBB-Redaktion Landespolitik. Noch eine Woche Schule, dann starten auch Berlin und Brandenburg in die Sommerferien. Für den Flughafen BER bedeutet das Massenansturm. Den hat der BER in den vergangenen Jahren mal mehr, mal weniger gut gemeistert. Erinnern wir uns an Riesenschlangen an den Sicherheitskontrollen. Da hat mancher sogar seinen Flug verpasst. Viele Mängel sind abgestellt, hat die Flughafenleitung heute unter anderem unserer Reporterin ganz stolz verkündet. Die Ferien können kommen. Oder Tischewski?
Wenn die Sommerferienzeit beginnt, schnellen am BER die Passagierzahlen in die Höhe. Das erste Hoch wird sogar schon parallel zur Zeugnisausgabe am Mittwoch erwartet, sagt Flughafenchefin Aletta von Massenbach.
Wir rechnen in der gesamten Reisezeit, Sommerreisezeit über die 6 Wochen mit 3,7 Millionen Passagiere. Das sind rund 100.000 Passagiere mehr als im Jahr davor. Und bei den Sommerferien verteilt es sich eigentlich über die 6 Wochen sehr gut.
Ein reges Kommen und Gehen, also etwa 90.000 Fluggäste pro Tag, das sollte es möglichst flink gehen. Die ersten Schritte können die Reisenden da schon zu Hause tun. Was kann mitgenommen werden? Wie groß darf das Handgepäck sein? Was muss da rein und was ins Aufgabegepäck? Und auch für die Abfertigung sollte man Vorkehrungen treffen, rät Christian Dräger, einer der Leiter der Abteilung Passagierservice.
Von dem her würden wir empfehlen, dass unsere Kunden sich zum Beispiel schon zu Hause die Bordkarte ziehen,
dass Sie auch schon Ihre Buchungen machen für einige der Produkte, die wir hier am Flughafen haben. Ich hoffe, Sie haben alle schon mal von Runway gehört. Das ist ein Zeitfenster für unseren Sicherheitsservice. Das sind alles Themen, die Sie zu Hause schon buchen können, wo Sie sich vorbereiten können.
Und dann auch den Flieger nicht verpasst. Die Handgepäckkontrolle wird mittlerweile auch im nördlichen Bereich von Terminal 1 immer mehr durch CT-Scanner übernommen. Weil die ein detaillierteres Bild vom Tascheninneren liefern, können Laptop, Powerbank und flüssige Kosmetika drinbleiben. Das spart Zeit. Und auch bei der Rückkehr nach Berlin soll es mittlerweile laufen wie am Schnürchen, so die Flughafenchefin.
Ja, die 30-Minuten-Marke ist eins der sogenannten Key Performance Indicators. Das ist etwas, was wir messen. Hier sprechen Sie jetzt von der Gepäckausgabe. Wenn man eben zurückkommt bei diesen 30 Minuten, da haben wir eben eine sehr starke Verbesserung tatsächlich gegenüber dem Vorjahr und eben auch den Vorvorjahren, sodass nur noch 2% der Passagiere eben länger warten muss als 30 Minuten.
Und damit das so bleibt, stockt der BER während der Sommerzeit sein Personal auf. An Kontrollen und Schleusen stehen dann auch Mitarbeitende, die gewöhnlich am Schreibtisch sitzen in der Flughafenverwaltung.
RBB 24 Inforadio-Reporterin Oda Tischewski vom BER. Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Sabine Dahl.
Sie mögen es auch mal ausführlich mit einem Blick hinter die Kulissen der Brandenburger und Berliner Politik? Dann empfehlen wir Ihnen unseren landespolitischen Podcast Spreepolitik. Immer freitags mit einer neuen Folge. Auch in der ARD-Audiothek.